Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther einen schönen guten Morgen. In Irland ist die katholische Kirche in den vergangenen Jahren von einigen Skandalen erschüttert worden. Und die Menschen fragen sich, soll ich deswegen jetzt austreten oder bleibe ich trotzdem in der Kirche? Das ist gleich unser erstes Thema. Danach besuchen wir in London einen jüdisch-orthodoxen Komiker und wir schauen eine BBC-Serie, die alte religiöse Fragen neu stellt. Damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Irland gilt als ein sehr katholisches Land und nach wie vor sind dort 3 von 4 Menschen Mitglieder der katholischen Kirche. Aber die Skandale der letzten Jahre und Jahrzehnte, könnte man schon sagen, die haben dafür gesorgt, dass das Vertrauen in die Kirche weniger geworden ist. Die Zweifler, die treten deswegen aber nicht automatisch aus der Kirche aus. In Irland umgehört hat sich Dorothea Brummerloh.
Sonntagmorgen im Süden Dublins. Die Messe in der katholischen Kirche ist gut besucht. Doch der Schein trügt, sagt der Gemeindepriester Joe Mullen.
Die Anzahl der Priester ist dramatisch gesunken und es kommen immer weniger Menschen zur Messe. Nur zu Weihnachten sehen wir, wie toll es sein könnte. Aber in der Realität, wenn es darum geht, wer zahlt, wer kommt zur Messe, werden es immer weniger.
But in reality, in the level of who commits, who pays and who gathers for worship on a Sunday, the numbers diminish.
Beim Zensus 2016 bekannten sich formal noch 78% der irischen Bevölkerung zur katholischen Kirche. Doch der Anteil der Katholiken ist in den vergangenen 25 Jahren deutlich gesunken. Zugleich wächst eine andere Gruppe, Iren, die keine Religion haben, wie Jane Donnelly.
I didn't like the Catholic Church. I thought they were cruel.
Ich mochte die Kirche nicht. Sie sprachen immer von Sünde und Strafe. Oder wenn ein Baby gestorben war, bevor es getauft wurde, käme es in die Hölle und solche Sachen. Und meine Großmutter war eine überzeugte Katholikin und ich sah, wie sie darunter gelitten hat. Es wurde nicht über Liebe gesprochen. Und all das hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass ich das nicht wollte.
It was a realization somewhere deep inside me that I didn't want this for me.
Eine 500.000 Iren bezeichnen sich als religionslos. Das ist fast jeder 10. Einwohner. Sie bilden damit nach dem römischen Katholiken die 2. Gruppe. Jane Donnelly glaubt, dass auch die vielen Skandale dazu beigetragen haben, dass sich immer mehr Menschen von der katholischen Kirche abwenden.
Diese Leute, die von Liebe gepredigt haben, haben die Kinder nicht beschützt und haben ihnen nicht geglaubt. Als sie ihnen endlich geglaubt haben, haben sie nichts gemacht, es nur vertuscht. Das untergräbt die Autorität. Deshalb vertraut man ihnen nicht mehr. Man wird ihnen nie wieder so vertrauen, wie es mal war.
They've lost the trust that they had in Ireland particularly over that. Nobody will think of them the same again.
Zu Besuch bei Familie Payne. Papa John schnappt sich Johannes, wirft den 2-Jährigen in die Luft. Für John haben die Skandale nur das offenbart, was man längst über die Kirche wusste, aber nie ausgesprochen habe.
Die Priester und die Bischöfe, die haben das Land regiert. Sie konnten tun, was sie wollten. Eine Nonne hat mich als Kind mal vom Fahrrad gerissen und mich verletzt. Als ich mich darüber beschwert habe, sagte sie, sprich nicht so mit mir, ich bin eine Nonne. Und die Kirchenführung hat sie machen lassen. Der Glaube, den sie vermittelten, war nichts als Bürde, keine Freude. Sie haben immer nur mit der Hölle gedroht. Du kommst in die Hölle, wenn du nicht in die Messe gehst. Eigentlich kann man für alles in die Hölle.
You're going to burn in hell for not going to mass. Like, you went to hell for everything.
John hat sich als Teenager in der Kirche nicht wohlgefühlt. Die Art, wie sie Glauben vermittelt habe, sei abschreckend gewesen, konstatiert der 44-Jährige heute.
Eigentlich ist es sehr überraschend, dass ich noch Katholik bin, wenn man bedenkt, wie ich aufgewachsen bin. Im Religionsunterricht ging es mal um Verhütung und ich habe den Priester gefragt, warum Verhütung eine Sünde ist.
Statt einer Antwort flog John raus. Es gab Regeln, die zu befolgen waren. Eine Beziehung zu Gott habe er so nicht aufbauen können, sagt John.
Many people are atheists.
Viele Leute sind Atheisten und würden sagen, ich sehe für Gott keine Notwendigkeit. Ich hatte eine Menge Probleme mit Alkohol und habe auch geglaubt, dass ich ohne Gott klarkomme. Aber als ich Gott am meisten gebraucht habe, war er da.
Wie John haben auch andere Iren ihre Gründe, warum sie nicht aus der Kirche austreten. Diese kritische Haltung findet sich auch in der Kirche selbst. Der erste Skandal erschütterte sie schon 1992. Damals kam heraus, dass Emmon Casey, der Bischof von Galway, Vater eines Sohnes ist. Ein Schock, auch für Gemeindepriester Joe Mullen aus Dublin.
Bischof Casey war der Held meines Seminarlebens. Er kam zu unserem Seminar in einem BMW, war mitreißend und rauchte Zigarren. Wir haben ihn bewundert. Und dann kam das Verbrechen an der Frau heraus und auch noch, dass er Kinder missbraucht hat. Priester haben unentschuldbare Verbrechen begangen. Es ist schwer zu ertragen, zu einer Kirche zu gehören, in der Leute denken, dass Missbrauch und dessen Vertuschung dazugehören. Es ist furchtbar.
Trotzdem will Joe Mullen seiner Kirche nicht den Rücken kehren.
Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. All diese Verbrechen haben ein Bedürfnis nach mehr Barmherzigkeit und der Liebe Gottes hervorgebracht. Sie fordern meinen Glauben nicht heraus, im Gegenteil, es macht meinen Glauben nur noch hartnäckiger.
So actually it doesn't really challenge my faith. In fact, if anything, it makes my faith more urgent.
Aus Irland berichtete Dorothea Bromalow. Ashley Blaker hat seinem Leben schon öfter eine neue Richtung gegeben. Der britische Jude wurde erst fromm und dann auch noch Komiker. Eine Mischung, die bestens funktioniert, berichtet Ada von der Deken.
Ashley Blaker empfängt in seinem Haus in Nordlondon. Porträts seiner Kinder im Bücherregal, gerahmte Tourplakate an der Wand. Praktisch gefliester, heller Fußboden. Hier wird gelebt. 6 Kinder haben Ashley und seine Frau Gemma. Eines seiner Kinder ist heute Vormittag zu Hause. Ashley Blaker ist orthodoxer, streng gläubiger Jude. Und er ist Comedian. Wie passt das Bühnenleben mit dem frommen Leben zusammen?
Ich nehme mich selbst nicht allzu ernst. Ich erkenne in meinem Alltag viele, wenn ich das so sagen darf, Absurditäten. Und manchmal denke ich, unser frommes Leben ist doch verrückt, warum machen wir das? Aber darüber kann man auch lachen. Für mich ist das Selbsterkenntnis.
Bevor Ashley vor 5 Jahren mit seinem ersten Comedy-Programm auf Tour ging, war er im Hintergrund von TV- und Radiosendungen tätig. Als Autor und Producer verhalf er der BBC-Serie Little Britain zum Erfolg. Und gemäß seiner Religion war er ein Fernsehmacher ohne Fernseher. Sein Spagat zwischen der strengen religiös-orthodoxen Welt und seinem Berufsleben bietet eine schier unerschöpfliche Quelle für Gags.
Mein größtes Problem habe ich, wenn ich Frauen am Arbeitsplatz begegne, weil Besprechungen fast immer mit Begrüßung per Handschlag beginnen. Und manche orthodoxe Juden wollen, abgesehen von ihrem Ehepartner, keinem Menschen des anderen Geschlechts die Hand geben. Im Laufe der Jahre habe ich einige ziemlich gute Techniken entwickelt. Zum Beispiel komme ich mit einer Tasche in der einen Hand und einem Mantel in der anderen. Und wenn mir jemand die Hand gibt, sage ich, oh, tut mir leid.
In den vergangenen Monaten ist Ashley durch die Welt getourt. Er war in Australien und davor in den USA. In seiner Show in New York feierte ihn auch die ultraorthodoxe Gemeinde. Er bot zu diesem Zweck auch Vorstellungen an, bei denen das fromme Publikum nach Geschlecht getrennt sitzen konnte. In seinen Witzen geht es um den Alltag als gläubiger Jude mit 613 Lebensregeln. Am Ruhetag Schabbat gar nicht so einfach, wenn nicht einmal ein Lichtschalter betätigt werden darf oder eine Kerze angezündet werden darf.
What can I say? I'm Meshuggah fromm.
Ich bin halt Meshuggah fromm. Ich würde mir nicht die Doors anhören, ohne eine Mezuzah, eine Schriftkapsel am Türpfosten angebracht zu haben. Und natürlich, der berühmte Song der Doors, Come on Baby Light My Fire, müsste für Schabbat umgedichtet werden. Baby, es wäre schön, eine brennende Flamme zu haben. Wie schade, dass ich vergessen habe, eine Kerze anzuzünden.
What a shame I forgot to light one myself.
Ashley stammt ursprünglich aus einem liberalen jüdischen Elternhaus. Als Kind geht er mit den Eltern am Schabbat in die Synagoge, danach aber durchaus gerne ins Shoppingcenter oder ins Kino. Als er mit Mitte 20 heiratet, erhält das junge Ehepaar eine Art Probemitgliedschaft in der orthodoxen Synagoge, wo sie sich das Jawort gegeben haben. Das Paar findet Gefallen daran und bleibt.
And yeah, in a way it was, I suppose, Serendipity.
Es war wohl ein glücklicher Zufall, denn es hat mich ja zu dem gemacht, was ich bin. Ein Komiker. Das wollte ich ja immer werden. Und plötzlich hatte ich etwas, worüber ich reden konnte. Das ist aber nicht der Grund, warum ich orthodox geworden bin.
Not why I did it, but as I say, a happy accident.
Ashley Blaker ist selbst überrascht, wie gut es läuft. Er hat in Großbritannien eine Marktlücke entdeckt. In London spielte er wochenlang vor ausverkauftem Haus. Und wie sieht er sich selbst? Kommt er mit dem Stempel jüdischer Comedian zurecht oder sieht er sich eher als Komiker, der nun ausgerechnet jüdisch-orthodox ist?
I suppose the latter, but
Letzteres wäre mir schon lieber. Aber es wäre naiv von mir zu denken, dass ich nicht mit dem Label jüdisch versehen werde. Ich bin es ja und ich rede viel darüber. Nein, ich bin auch sehr zufrieden damit, dass man mich als jüdischen Komiker bezeichnet. Wichtig ist mir hingegen, nicht nur vor einem jüdischen Publikum aufzutreten, mich in der Hinsicht also nicht zu beschränken. Das mache ich auch nicht.
Derzeit ist Ashley zusammen mit seinem muslimischen Freund Imran Yusuf auf Tour durch Großbritannien. Profit Sharing heißt das Stand-up-Programm der beiden. Darin teilen sich die beiden ihre je eigenen Propheten und kabbeln sich, welches Essen koscherer oder strenger Halal ist, ob Ashleys Synagoge oder Imrans Moschee frommer ist und ob es schwieriger ist, Juden oder Muslime zum Lachen zu bringen. Ashleys Glaube bedeutet für die Tour auch gewisse logistische Herausforderungen. Wegen des Schabbat fallen die Freitagabende und im Sommer auch die Samstagabende als Auftrittstermine weg. Und weil nicht immer koscheres Essen verfügbar ist, hat er sich daran gewöhnen müssen, auch mal eine Weile nur mit Obst klarzukommen. Diese Hindernisse und Nachteile nimmt Ashley in Kauf. Im Gegenzug dürfen auch Vorurteile einfach mal weggelacht werden.
One thing that I think Imran and I both feel is that with that going on,
Imrans und mein Gefühl ist, dass es heute wichtiger ist denn je, dass Juden und Muslime zusammenkommen. Da gibt es diese historische Spannung zwischen Juden und Muslimen, insbesondere mit Blick auf Israel und Palästina. Es ist wichtig, in so einer Show zu zeigen, dass wir stärker sind, wenn wir zusammen statt getrennt sind. Denn wir werden gleichermaßen leiden, wenn extrem rechte Bewegungen weiter wachsen.
Seine Gags und Witze machen zwar Religion zum Thema, Ashley hat als religiöser Mensch aber auch sehr klare Grenzen. Er will niemanden beleidigen oder angreifen, keine religiösen Gefühle verletzen. Er hat für sich eine Formel für diesen Balanceakt gefunden. Nimm deine Religion ernst, aber nimm dich selbst nicht allzu ernst.
A rabbi said to me, you should take your religion seriously, but you don't need to take yourself too seriously.
Der fromme Komiker Ashley Blaker im Beitrag von Ada von der Deken. Die Religion kehrt zurück. Vielleicht war sie auch nie weg, aber dass Religion nach wie vor mitmischt in Politik, Gesellschaft, Kultur, das kann man nicht leugnen, ob man das nun gut findet oder schlecht. Die viel zitierte Rückkehr der Religion, die kann man auch beobachten in Fernsehserien. Hier bei Tag für Tag haben wir schon einige davon vorgestellt und diese lose Reihe, die setzen wir jetzt fort mit der neuen britischen Serie Good Omens, also gute Vorzeichen. Tim Baumann über einen modernen Remix alter Probleme von Theologie und Philosophie.
Nicht sonderlich subtil vom Allmächtigen. Ein Obstbaum in einem Garten mit einem Nicht-Anfassen-Schild dran. Ich meine, warum stellt man ihn nicht auf die Spitze eines hohen Berges? Oder auf den Mond?
Das Beste ist nicht zu spekulieren. Das ist alles Teil des großen Plans. Wir sollen es gar nicht verstehen.
Seite an Seite stehen der Engel Erzi-Raphael und der Dämon Crowley auf der Mauer des Gartens Eden und blicken Adam und Eva nach, die aus dem Paradies verbannt in die Wüste hinausziehen. In der BBC-Produktion Good Omens, entstanden auf Basis des gleichnamigen Romans der Fantasy-Autoren Terry Pratchett und Neil Gaiman, ist das der Beginn einer langen Hassliebe zwischen dem schüchtern gutmütigen Engel und dem gewitzten Dämon.
Würde ich dich anlügen?
Natürlich, du bist ein Dämon, ihr macht sowas.
Über die Jahrtausende hinweg laufen sie sich immer wieder über den Weg und vereinbaren schließlich eine Art Waffenstillstand miteinander, um in Ruhe ihr Dasein unter Menschen genießen zu können. Für Erzi-Raphael gehören dazu vor allem gutes Essen und alte Bücher, während Crowley eine innige Liebe zu seinem Bentley und technischen Geräten entwickelt.
Ja.
Bis Crowley von seinen dämonischen Kollegen ein Körbchen ausgehändigt wird. Darin ein Baby.
Dessen fast vollständiger Name lautet Widersacher, Zerstörer von Königreichen, Engel der Dunkelheit, Herr dieser Welt, Vater aller Lügen und Fürst der Finsternis.
Der Antichrist. Er ist der Sohn Satans und es ist die Aufgabe des Dämonen Crowley, den Sohn Satans in die Welt zu bringen. Oder genauer, ihn in einer Geburtsklinik gegen ein Menschenkind auszutauschen. Und der Dämon weiß, damit hat die Uhr zu ticken begonnen, das Ende der Welt ist nah. Was er nicht und auch sonst niemand weiß, die satanischen Nonnen, die die Klinik leiten, vermasseln den Babytausch. Der Antichrist ist verschollen.
Erzi-Raphael, ich bin es.
Wir müssen reden.
Ja, ich glaube, das müssen wir.
Ich nehme an, es geht um die
Apokalypse. Ja.
Nach und nach überzeugt Crowley seinen liebsten Feind, den Engel Erzi-Raphael, dass das Ende der Welt nun wirklich nicht in dessen Interesse liegen kann, obwohl die anderen Engel glauben, dass das Gottes Wille sei.
Keine Albert Hall, nur noch sphärische Himmelsklänge.
Nun?
Und du verlierst noch sehr viel mehr, solltet ihr gewinnen. Nichts mehr mit kleinen, netten Restaurants, wo man dich kennt. Nicht zu vergessen, alte Buchgeschäfte.
Eine harte Prüfung für den Engel, zumal sich die anderen Engel, vor allem Erzengel Gabriel, nicht beschwichtigen lassen.
Und? Ich dachte, wir könnten vielleicht irgendwas tun.
Können wir. Wir können kämpfen. Und wir können gewinnen.
Nur muss es deswegen unbedingt Krieg geben.
Aber natürlich, wie sollten wir ihn denn sonst gewinnen?
Ein Engel, der sich mit einem Dämon verbündet und sich gegen Gottes Plan stellt? Manchem dürfte das wie ein bloßer Unterhaltungsstoff erscheinen. Dahinter steckt aber mehr. Hier stoßen zwei Glaubensparadigmen aufeinander. Und die betreffen sowohl das Ende der Welt als auch die Willensfreiheit aller Geschöpfe, inklusive der Engel. Einer, der viel nachdenkt über Religion und Freiheit, ist Professor Alfons Fürst, katholischer Theologe und Leiter der Forschungsstelle Origenes an der Universität Münster.
Das eine ist, es gibt einen göttlichen Plan, und zwar sehr detailliert, der sozusagen durchgeführt wird in der Geschichte. Das, würde ich sagen, ist das größere Paradigma in der Theologiegeschichte gewesen, was man Prädestination und Vorherbestimmung und so weiter nennt.
Hierzu passt auch die verbreitete Ansicht, dass die Engel, die in der Bibel als Boten oder Wächter Gottes dienen, keinen freien Willen haben, sondern lediglich dem Befehl Gottes folgen. Nur gefallene Engel und Menschen besitzen demnach einen freien Willen. Demgegenüber steht, so Professor Fürst, die Idee,
dass es keine Prädestination in dem Sinn gibt, sondern etwas in eine freie Bewegung, in Bewegung gesetzt wird, die sich in Freiheit zu dem bilden soll, was jetzt sozusagen der diese Bewegung anstößt, schon als Ziel vor Augen hat, was er aber nicht jetzt im Detail urgiert.
Dieser freiheitsbetonte Ansatz stammt aus der Feder des christlichen Philosophen Origenes, einem der einflussreichsten Denker des frühen Christentums im 2. und 3. Jahrhundert.
In dem einen Paradigma hat die Geschichte einen doppelten Ausgang mit Himmel und Hölle und Erlösung und Verdammnis. Und die meisten sitzen in der Hölle. Das vergisst man ja immer. Man denkt immer, man wird schon zu den anderen gehören, aber das ist etwas, das ist eine optimistische Annahme. Während in einem anderen Paradigma ja zu denken versucht wird, wie alles an das Ziel kommen soll, nämlich wieder zurück zu Gott, also die Apokatastasis, also keine Hölle, dass also die Geschichte gelingt.
Es stoßen also Apokalypse und Apokatastasis aufeinander. Und im Modell der Apokatastasis sind Engel wie Erzi-Raphael in Good Omens eben nicht nur willenlose Vollstrecker eines göttlichen Plans, sondern frei agierende Wesenheiten. Und die können sich auch gegen Gott stellen.
Es ist der große Plan, Crowley.
Ja, fürs Protokoll. Großer, pustelig, pickliger Murksgruß an den verfluchten Plan!
Entstanden ist die freiheitliche Theologie des Origenes aus dem Problem, dass im Falle einer Prädestination, wenn also alles bereits vorbestimmt ist, niemand für sein Handeln verantwortlich gemacht werden könnte.
Und Origenes argumentiert, ja, ich glaube, als wirklich erster so, dass er sagt, ich kann jetzt Freiheit theoretisch nicht beweisen oder widerlegen, ob es das gibt oder nicht. Aber ich muss sie notwendig voraussetzen für das praktische Handeln.
Dieser pragmatische Freiheitsbegriff hat seinen Weg in fast alle theologischen Strömungen gefunden, obwohl Origenes nach seinem Tod als Abweichler verurteilt und seine Schriften nur noch heimlich, dafür aber eifrig gelesen wurden.
Also er taucht so subkutan überall auf, weil die Gedanken sehr interessant sind, aber man ist auch immer sehr bemüht, sich von diesem Heretiker zu distanzieren.
Der besondere Dreh in Origenes Ausführungen zur Freiheit liegt aber in einer für die Philosophiegeschichte revolutionären Abkehr vom Zeitgeist der Antike, wonach aus dem Sein das Handeln folgt. Origenes dreht das um und sagt:
Das, was ich wirklich bin in meinem Kern als Mensch, das entscheidet sich aus meinem Tun, dem wiederum meine Entscheidungen vorausliegen. Also mein Sein folgt aus dem Handeln.
Genau dieses emanzipative Denken ermöglicht den Sturz Luzifers und in Good Omens den Crowleys.
Ich habe nie darum gebeten, ein Dämon zu sein. Ich ging eines Tages einfach nur meiner Wege und da... Oh yeah, Lucifer und seine Gang!
Andererseits ermöglicht es aber allen Wesen, den Menschen, den Engeln und sogar den Dämonen, sich so zu verändern, dass am Ende die Erlösung möglich wird, in Form einer Apokatastasis. Zu behaupten, dass Good Omens auf der Theologie des Origenes basiert, wäre zwar verfehlt, dennoch setzt sich die Serie auf spannende Weise mit religiösen Kernthemen auseinander und kann zu fruchtbaren Diskursen mit christlicher Theologie anregen, auf kurzweilige und enorm unterhaltsame Weise. Wie die Welt letztlich endet, verrät Good Omens übrigens nicht. Und zumindest hierfür würden die Autoren Terry Pratchett und Neil Gaiman wohl Zuspruch von Origenes erhalten, denn...
Er hat einmal in einer Predigt den schönen Satz gesagt: Wer behauptet, über Anfang und Ende der Welt etwas Sicheres zu wissen, ist ein Schwätzer.
Alfons Fürst im Beitrag von Tim Baumann über die Serie Good Omens. Die finden Sie bei einem der großen Streaming-Anbieter im Netz. Und den Beitrag zum Nachhören und Nachlesen, den finden Sie natürlich auch im Netz auf deutschlandfunk.de. Und da gibt es übrigens auch ältere Beiträge über Religion in Serien, von den Simpsons bis hin zu Game of Thrones. Immer mehr Menschen fühlen sich einsam. Darum geht es hier nach den Nachrichten in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs. Das war Tag für Tag für den heutigen Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und sage Tschüss und danke fürs Dabeisein.